Also ich heiße Johannes Gerloff. Ich bin, wie man unschwer hört, im Schwarzwald aufgewachsen. Ich habe dann Theologie studiert, kennengelernt, die etwas hier von nördlich kommt, aus Prag. Deshalb wird bei uns in der Familie ein ziemlicher Salat gesprochen. Also wir haben mittlerweile 5 Kinder und wohnen seit 23 Jahren in Israel. Sind so richtig als Familie in die israelische Gesellschaft hineingewachsen. Und ich sage es jetzt mal ganz, ganz einfach so, ich sehe meinen Auftrag da, euch als Gemeinde zu helfen, besser zu verstehen, was passiert im Nahen Osten, was um Israel herum passiert. Ich habe am Anfang meiner Zeit in Israel mit einer christlichen Hilfsorganisation gearbeitet. Ich war dann 18 Jahre lang Korrespondent für Medien, ganz unterschiedliche Medien. Bis heute arbeite ich noch zum Teil im Fernsehbereich. Der eine oder andere mag in Bibel-TV Fokus Jerusalem kennen. Wobei ihr auch dort seht, ich stehe hinter der Berichterstattung auch, aber mein Hauptnachdruck liegt auf dem biblischen Bereich. Auf Abraham zurzeit, ja. Ja, jetzt, wenn wir nächste Woche aufnehmen, wird mir der Abraham wahrscheinlich ausgehen und dann lasse ich mir was Neues einfallen. Für die nächsten 2 Jahre, ja. Ich komme jetzt gerade aus Norddeutschland. Ich bin heute von Hamburg hierher geflogen und da habe ich 3 Tage lang mit den Geschwistern dort das Buch Ruth durchgeackert. Das ist auch faszinierend, was da drin steht. Wir sind gar nicht fertig geworden. Helmut, du hast mich gebeten, dass wir etwas über den Nahostkonflikt machen und dass wir etwas so über den israelisch-arabischen Konflikt machen. Und ich habe gedacht, ich gebe euch ein paar Gedanken mit, aber ich würde mir nachher wünschen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und da solltet ihr vielleicht eines verstehen, das ist mir heute Mittag bei unserem Gespräch auch so deutlich geworden. Wer von euch war schon mal in Israel? Ah, alle, klasse. Wer war noch nicht? Helmut, aufschreiben, das ist deine nächste Reisegruppe. Ja, ganz schnell aufschreiben. Also, ihr wart, wenn ihr euch so vorstellt, ihr steht oben im jüdischen Viertel und guckt runter auf die Klagemauer. Seht ihr oben den Felsendom drüber? Ja, ihr kennt den Blick. Und wie so ganz viele Ameisen, wenn viele Leute da sind, ganz viele Leute, ja. Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn ich zum Beispiel unten ganz nah an der Klagemauer dran stehe, diese uralten Steine, die Risse sehe, ja, die Fugen, wo diese vielen kleinen Zettel drin sind. Ich bin immer versucht, einen rauszuziehen. Was hat der da geschrieben, ja? Das darf man aber nicht, darf nur der Rabbi. Also von daher, ist eine ganz andere Perspektive. Stellt euch mal so vor, dass das der Unterschied ist zwischen Wiener Neustadt und wenn ich in Jerusalem wohne. Und wir versteht nicht, die eine Perspektive ist richtig und die andere falsch, sondern es sind einfach unterschiedliche Perspektiven und wir brauchen einander. Und wenn ich euch heute Abend vielleicht Dinge sage, wo ihr sagt, ah, dann sagt mir's. Ja, also so, das sollte man vielleicht auch anders sehen. Wir dürfen sowohl über die Situation im Nahen Osten als auch über die Bibel diskutieren. Ja? Wir dürfen drüber reden. Am besten ist, wir beten dann nachher dazu und fragen, Herr, wo willst du uns jetzt haben? Was ich für ganz schlimm halte, und ich kenne jetzt Österreich nicht so gut, aber ich sehe Deutschland etwas, was ich für ganz schlimm halte, ist, wenn die Deutschen im Gleichschritt Marsch machen. Und wisst ihr, an vielen Stellen machen die das bis heute. Es gibt Themen, da wird in Deutschland nicht drüber diskutiert. Und für mich ist jetzt nicht die Frage, was richtig oder falsch ist. Also ein so Thema ist zum Beispiel Donald Trump. Es gibt ja Leute, die behaupten, der Mann sei umstritten. Der ist in Deutschland nicht umstritten. Da sind sich alle einig, der muss verteufelt werden. Ja, da wird auch nicht drüber gestritten. Und das macht mich misstrauisch. Ich sage euch eine andere Sache. Wenn ihr nach Deutschland kommt und es geht um die Siedlungspolitik Israels, Selbst die besten Israel-Freunde sagen, also wir stehen natürlich zu Israel, aber die Siedlungen. Das scheint ein ganz eigenartiger Konsens da zu sein. Und ich steige da jetzt nicht ein in das Thema heute Abend, außer ihr fragt mich nachher, aber die Leute haben eine Meinung, bevor sie wissen, was eigentlich vor sich geht. Und das macht mir Angst. Eigentlich ist es in dieser Welt so, dass über alle politischen Dinge gestritten wird. Weil wir von Lösungen ganz oft weit entfernt sind. Aber ich komme am Schluss zu den Lösungen. Du hast mich um Lösungen für den Nahostkonflikt gebeten, ja? Ich hab was. Wir werden uns heute Abend einigen. Hoffentlich. Also. Oder streiten, ja? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Zunächst mal, wenn ihr sehen wollt, was um Israel herum passiert, würde ich euch gerne einen ganz weiten Bogen zeigen. Da muss ich eigentlich 2.500 Jahre zurückgehen. Und damals wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Und dann wurde das jüdische Volk über die ganze Welt verstreut. Und wisst ihr, diese Beziehung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel ist so etwas, das atmet. Vor 2000 Jahren ist dann ein Teil des jüdischen Volkes zurück ins Land Israel gekommen. Und dann wurde dort der geboren, den wir als den Messias, als den Christus anbeten. Und dann wurde der Tempel, der zweite Tempel, zerstört und eine viel schrecklichere, viel schlimmere Zerstreuung fand statt. Und ungefähr vor 1000 Jahren war es soweit, dass ein Rabbiner, der Jerusalem besucht hat, zurückschreibt, in Jerusalem gibt es noch 2 Juden und keine Torarolle. Das heißt, das war so ungefähr der Tiefpunkt, wo das Volk Israel wirklich total vom Land Israel losgerissen war. Und in den vergangenen, ich muss fast sagen, 500 Jahren. Aber ihr seht es deutlicher in den vergangenen 200 Jahren, weil da hier aus Österreich die ersten Juden gekommen sind, also Ungarn, Galizien, ja, was damals Österreich war, haben sich Juden auf den Weg gemacht, um nach Jerusalem zu gehen. Das sind heute diejenigen, die ganz gegen den Staat Israel sind, weil sie sich so als die ersten Zionisten sehen. Die sind gegangen, um den Messias zu begrüßen. Und Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann eine größere Bewegung. Und es war dann ein Mann hier aus der Gegend, ja, der Herr Herzl, Kollege von mir, Journalist, der diese ganze Bewegung etwas als von politischer Seite angestachelt hat. Und es gab dann in Basel diesen zionistischen Kongress, ja? Und in der Zwischenzeit sind immer mehr Juden in das Land Israel, damals nannte man das zunächst mal geografisch Palästina. Der Begriff Palästina hat in den letzten 50, 60, 100 Jahren eine ganze Entwicklung durchgemacht. Vor 100 Jahren war Palästina kein politischer Begriff, sondern ein geografischer Begriff wie Steiermark oder Schwarzwald oder norddeutsche Tiefebene. Ja? Also wenn in euren Bibeln, in euren alten Lutherbibeln steht Palästina zur Zeit des Alten Testamentes, hat es nichts mit den heutigen Palästinensern zu tun. Da hat sich was verändert. In den 30er, 40er Jahren waren die Palästinenser, die Juden, die dort waren, und die Araber, die dort waren, haben gesagt, wir sind keine Palästinenser. Das ist eine ganz interessante Sache, das einmal nachzuverfolgen. Eine atemberaubende Entwicklung. Aber was sich hier konstant weiterentwickelt hat, ist, dass immer mehr Juden in dieses Land gewandert sind. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, also 1880, ja, da gab es Pogrome in Russland. Dann hat natürlich der Holocaust in Europa, die Shoah in Europa, einen kräftigen Schub gegeben, der dann auch politischen Schub gegeben hat, sodass 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde. Aber da gab es noch andere Entwicklungen. Was man nicht übersehen darf, ist, dass die Nationalsozialisten, nationalsozialistisches Denken in der arabischen Welt ganz, ganz wichtig ist, nicht nur war. Ich habe ein Buch über die Palästinenser geschrieben, das habe ich jetzt heute nicht da, aber ich habe da Bilder gemacht in Beirut. In Bücherläden wird Mein Kampf verkauft. Heute. Das ist ein Bestseller in der arabischen Welt. Und es war möglicherweise der Großmufti von Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, der Adolf Hitler auf die Idee gebracht hat, die Juden nicht nur zu vertreiben, sondern zu vernichten. Es war ein Onkel von Yasser Arafat. Es ist ein entscheidender Faktor, der hier mitspielt. Und wenn wir von dieser Bewegung zurück, des jüdischen Volkes zurück ins Land Israel reden, dann müssen wir wissen, dass in den Jahren zwischen 1948 und 1952, also als der Staat Israel entstanden ist, da gab es nicht nur Schätzungen, 600 bis 800.000 Araber, die aus dem Gebiet geflohen sind, das wir heute Israel nennen, also die heute sogenannten palästinensischen Flüchtlinge. Ich eiere hier etwas, ich habe euch vorhin gesagt, der Begriff Palästina hat sich gewandelt. In den ganzen UNO-Resolutionen ist nirgends von palästinensischen Flüchtlingen die Rede, sondern von arabischen Flüchtlingen. Aber gleichzeitig hat es jüdische Flüchtlinge gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aus der arabischen Welt sind im selben Zeitraum ungefähr 1 Million Juden verschwunden. Die meisten sind nach Israel eingewandert. Wisst ihr, dass diese arabischen Juden, also die haben zunächst mal nichts mit dem Holocaust hier in Europa zu tun. Wisst ihr, dass die Land in der arabischen Welt, Privatland, jüdisches Privatland in der arabischen Welt zurückgelassen haben, das rein flächenmäßig ungefähr 4-mal so viel Land ist wie der gesamte Staat Israel heute. Also das sind Teile dieser Bewegung. Und wir leben heute in einer atemberaubenden Zeit, wenn wir nur diese Atembewegung sehen zwischen dem Land Israel und dem Volk Israel. Ich habe jetzt noch gar nicht über die Araber gesprochen, oder nur so etwas am Rande, ja? Also, wenn die Propheten davon sprechen, der Joel zum Beispiel, in Kapitel 4, sagt er, wenn der Herr, oder der Herr sagt, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, wenn ich in dieser Bewegung des jüdischen Volkes weg vom Land so eine richtige Wende rum machen werde, dann. Es kommt öfters mal in den Propheten vor. Wisst ihr, dass wir da jetzt in den letzten 5 bis 6 bis 10 Jahren in einer atemberaubenden Zeit leben? Zum ersten Mal seit 2.500 Jahren lebt die größte Ansammlung von Juden, die größte Gemeinde von Juden im Land Israel. Das ist deshalb wichtig. Ich weiß, wenn ihr Theologie studiert, so arme Leute wie der Helmut und ich, ja, wir lernen im Theologiestudium, dass die babylonische Gefangenschaft irgendwann so im 4., 5. Jahrhundert vor Christus, man streitet sich etwas, ob jetzt Zerubabel oder Nehemia und Esra das richtige Datum ist. Zwischen den beiden liegen auch nochmal 100 Jahre, ja. Aber irgendwann, dann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende. Und dann lernt man, dass solche Aussagen vom Joel für damals galten. Und jetzt kommen zu uns Theologen so dumme Leute wie ich als Journalist. Sag, wart mal. Ihr Theologen könnt euch viel ausdenken. Ich will Fakten sehen. Und dann gibt es eben unter diesen Aussagen, unter diesen prophetischen Aussagen auch den Hesekiel, der sagt, die babylonische Gefangenschaft ist zu Ende, wenn ich nicht einen von ihnen zurücklasse. Hesekiel 39. Jetzt ganz einfache Frage an die Historiker hier. Haben wir das auch noch hier? Ja? Wo lebten zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren mehr Juden? Im Land Israel oder in Babylon? In Babylon. Und deshalb wurde 600 Jahre nach Christus in Babylon der babylonische Talmud bis heute das größte jüdische Gesetzes- oder juristische Sammlung, Gesetzeswerk, ja, juristische Disputationen, so ein Meterbuch habe ich zu Hause auch stehen, ja, wurde in Babylon zusammengestellt. Wann war die babylonische Gefangenschaft zu Ende? Angefangen von vor 2500 Jahren, 1952. Noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts haben mehr Juden in Babylon gelebt als im Land Israel. Versteht ihr, wir leben allein aus dieser Sicht in einer atemberaubenden Zeit. Was passiert da? Und jetzt wisst ihr was, es ist heute eigentlich, wenn, ich meine, du hast mich gleich nach einem Konflikt gefragt zwischen Juden und Arabern, ja, und ich komme dann als jemand, der in Jerusalem lebt und sagt, wie kommt ihr eigentlich hier in Österreich dazu, mich nach einem Konflikt zu fragen? Wir leben in Jerusalem, in Israel heute an einem der friedlichsten Orte der Welt. Was bei uns atemberaubend ist, ist nicht, dass es ab und zu mal Messerstechereien gibt. Wisst ihr, ich habe die letzten Jahre auch als Journalist die ganze Intifada, die ganzen Palästinenseraufstände, auch jetzt die Messerintifada, habe ich alles vor Ort miterlebt. Wenn ihr die ganzen Palästinenseraufstände nehmt, zu den Hochzeiten, als wirklich ständig was los war, war die Wahrscheinlichkeit, ein Messer ins Kreuz zu kriegen, in Berlin doppelt so hoch wie in Jerusalem. Der Unterschied ist nur, wenn euch in Berlin jemand ersticht, dann erfahren das eure Familienangehörigen. Vielleicht kommt es in der Lokalzeitung. Wenn mich jemand in Jerusalem ersticht, erfahrt ihr das sofort alle. Was vor 3-4 Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von einem Schweizer Abiturienten und der macht seine Abitursarbeit über den Konflikt zwischen Juden und Muslimen und sagt, wie macht ihr das in Jerusalem? Wie geht ihr dort mit diesem Konflikt zwischen Juden und Muslimen um? Habe ich ihn gefragt, sag mal, warum fragst du nach einem Konflikt? Wo auf der Welt, bitte sagt mir wo, üben Juden ihren Glauben so frei und ungehindert in so großer Anzahl aus wie in Jerusalem? Ja, es gibt Soldaten, ja, es gibt Polizei, aber nicht so wie in Deutschland, wo vor jeder Synagoge mit 5, 6, 8, 10 Leuten ein Polizeiauto steht. Bei uns reichen 3 Polizeiautos für 10.000 Leute. Seht mal die Relation. Wo in der Welt üben Juden in so großer Zahl, so frei, in jeder Verkleidung, die sie sich wünschen. Also von den Pinguinen über die Zebras bis zu den Papageien, ja? Was ihr wollt, alle als Juden erkennbar, so frei ihren Glauben aus und weniger als 100 Meter entfernt. Wir haben es ausprobiert, einen Steinwurf entfernt. Nur wenn sie Steine werfen, dann kriegen sie eine aufs Hirn. Aber solange die Muslime oben auf dem Tempelberg ruhig sind, die können zu zigtausenden da oben beten, mit einer Lautstärke, wer dort war, hat es gemerkt, die umwerfend sein kann. Sagt mir, wo in der Welt habt ihr einen anderen Ort, wo so nah zusammen, so viele Muslime, so viele Juden, so ungehindert und friedlich nebeneinander ihre Religion ausüben können? Und jetzt gehe ich weiter. Allein durch die Grabeskirche laufen im Jahr 2 Millionen Christen. Wo in der Welt habt ihr diese Vielfalt von Religionen so friedlich beieinander? Dass es Konflikt gibt, klar, das gibt's immer. Das gibt's in jeder Ehe. Ja? Danke, ein paar sind verheiratet. Ihr wisst es, ja? Dass es Konflikt gibt, ist nichts Besonderes. Dass die Leute so zusammenleben, das ist das Besondere. Also das möchte ich sagen, ich komme gleich auf einen Konflikt. Ja, wir haben einen Konflikt. Aber das ist eine Sache, die ihr immer sehen sollt, bringt den Vergleich. Ich bringe euch einen Vergleich. Wisst ihr, dass zurzeit in Syrien pro Jahr mehr Menschen gewaltsam zu Tode kommen? Also pro Jahr in den ganzen letzten 6 Jahren sterben in Syrien mehr Menschen als im gesamten Nahostkonflikt von 70 Jahren Existenz Israels. Nehmt alle Kriege Israels zusammen, nehmt alle Palästinenseraufstände, den Yom Kippur-Krieg, den Sechstagekrieg, den Befreiungskrieg oder Unabhängigkeitskrieg, alle Kriege zusammen, zählt alle Toten zusammen auf beiden Seiten. Packt die auf einen Haufen. Pro Jahr werden in Syrien momentan mehr Menschen getötet als im gesamten Zeitraum aller Kriege Israels zusammen. Versteht ihr, dass das zynisch ist, wenn man sich auf den Nahostkonflikt konzentriert und meint, es sei Israel und die Araber? Unsere arabischen Nachbarn blicken es mittlerweile. Und die kommen nach Israel und sagen, wir wollen von euch lernen, wie man eine stabile Gesellschaft baut. Wisst ihr, dass in Israel heute Araber praktisch in allen Gesellschaftsschichten integriert sind? Von denen hört ihr nicht, weil ihr euch immer bloß um den Konflikt kümmert. Israel ist ein Paradebeispiel, ein Modell erfolgreich gelebter Koexistenz. Soll ich euch ein paar Beispiele nennen? Also ihr habt in allen politischen Parteien Araber, auch in der sogenannten Siedlerpartei, was diese Frau, die da, also ich habe jetzt gerade eine vor Augen, ja, diese Frau aus Akko treibt, eine Araberin, für Habaita Yehudi, das jüdische Haus heißt diese Partei, Wahlwerbung zu machen, weiß ich nicht, aber wir haben viele Idioten im Nahen Osten, ja, ich verstehe da viel nicht, aber die macht es. Wir haben ein Fünftel aller Israelis sind nicht Juden, die meisten Araber. Und ihr habt sie in allen politischen Parteien, ihr habt sie in der Armee zum Beispiel. Wisst ihr, dass 2014, der letzte Gaza-Krieg, der kommandierende Offizier, also im Generalsrang, der Infanterietruppen, der israelischen Infanterietruppen, die im Gaza gekämpft haben, der oberste Kommandierende, waren Araber. Wir haben zurzeit einen Präsidenten, einen Premierminister und einen Oberrabbiner im Gefängnis sitzen. Also wir wissen nie so recht, ob wir darauf stolz sein sollen oder ob das peinlich ist. Eigentlich ist es peinlich, oberpeinlich. Ja? Also wenn es schon nicht peinlich ist, dass die jetzt ins Gefängnis gekommen sind, ist peinlich, dass solche Leute bei uns Präsidenten und Premierminister werden. Offen zugegeben. Ja? Aber jetzt sind wir mal stolz drauf. Weil eigentlich sagt es, dass bei uns niemand über dem Gesetz ist. Ja? Wisst ihr, dass der oberste Richter, der in letzter Instanz den Premierminister und den Präsidenten ins Gefängnis geschickt hat, also nachdem alle juristischen Instanzen durchlaufen sind, wurden und dann der Letzte, der gesagt hat, nein, die gehen ins Gefängnis. Dieser Mann ist Araber. Der heißt Samir Jubran. Nur, dass er mal einen Namen kriegt. Ja, ich beballer euch nicht mit zu vielen Namen. Warum wollt ihr immer nur Konflikt hören? Warum kommt ihr als Österreicher nicht, wenn jetzt die ganzen Araber zu euch kommen und fragt, wie integriert man die? Israel ist ein Vorbild. In allen Gesellschaftsbereichen. Aber okay, es gibt einen Konflikt. Was an diesem Konflikt wichtig zu sehen ist, und das ist was mich als Journalist immer wieder umtreibt, ist, dass hier ganz viel Propaganda betrieben wird auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und manchmal wird diese Propaganda betrieben über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Das ist eigenartig, was sich da entwickelt. Und mir geht es jetzt nicht darum, irgendwelchen Menschen Schuld in die Schuhe zu schieben. Bitte nicht missverstehen. Sondern mir geht es darum zu verstehen, was passiert da. Wenn ihr 1948 oder 1967 seht, vor genau 50 Jahren wurde Jerusalem vereinigt, war der Sechstagekrieg. Damals hat die ganze Welt Israel zugejubelt, wie dieses kleine Israel sich verteidigt hat. Was hat sich seitdem verändert? Und ich sage euch eine Sache. Nochmal, das macht Sache nicht gerechter oder ungerechter, sondern es zeigt, wie eine Perspektive verschoben wird. 1967 ging es um einen arabisch-israelischen Konflikt. Interessanterweise gab es damals die Palästinenser noch überhaupt nicht auf der Bildfläche. Zwischen 1948 und 1967 waren alle Gebiete, die heute Palästinensergebiete genannt werden, unter arabischer Oberhoheit. Und soweit ich weiß, ich weiß keine einzige Stimme, dass jemand gefordert hätte, man solle einen Palästinenserstaat daraus machen. Warum nicht? Ich sag's euch. Es gab die Palästinenser noch gar nicht. Also die Menschen gab's, ja? Die Menschen gab's, aber den Begriff Palästinenser für eine ethnische Größe gab es noch nicht. Ich habe mich gefragt in Recherchen für mein Buch, seit wann gibt's die Palästinenser? Und ich bin auf das Jahr 1974 gekommen. Damals hat der deutsche UNO-Botschafter ein Selbstbestimmungsrecht für die Palästinenser gefordert. Aber ich muss euch ganz offen sagen, die Suche ist nicht ganz einfach. Ich habe noch ein Zeugnis, dass jemand Kompetentes in dieser Frage, seit wann gibt's die Palästinenser, nämlich der Herr Yasser Arafat höchstpersönlich, spuckt mir in meine Suppe und er sagt nach 1974 noch, wir sind kein Volk, die Palästinenser, wir sind Teil der arabischen Nation, die sich vom Maghreb, vom Atlantik bis ins Zweistromland erstreckt. Das heißt, auch da habt ihr, ich hab jetzt noch Zeugnisse, dass mir ein Palästinenser in der Jerusalemer Altstadt vor ein paar Jahren, als ich da dem nachging, wer sind die Leute eigentlich, sagt, ach weißt du was, Palästina, das ist eine britische Erfindung. Damit haben wir nichts zu tun. Da habe ich gesagt, ja wo sind wir denn hier? Da sagt er, ja, wir sind hier in Ard al-Quds. Das heißt, wir sind hier im heiligen Land. Ich sage, okay, heiliges Land für dich als Muslim, für mich als Christen, vielleicht noch für ein paar Juden. Aber wie erkläre ich das einem Buddhisten? Wo sind wir hier? Oder einem Hindu? Er sagte, wir sind hier in Bilad al-Sham. Das heißt, wir sind in den Gefilden von Damaskus. Und übrigens, wenn ihr die Araber aus unserer Political Correctness entlasst, so einfach loslassen, sagt ihr mal, wie ihr wollt, dann kommen die auf solche Aussagen. Dann leben wir in Jerusalem in Südsyrien. Wisst ihr, wo das zum Beispiel auftaucht beim Islamischen Staat? Warum sagt der Herr Obama immer ISIL? Das heißt Islamischer Staat im Irak und in L. Was ist L? Nix Libanon. Levante. Die Levante, das ist dieser Landstrich, so, also am, der Ostrand des Mittelmeers, so ganz grob zwischen zwei Stromland und Ägypten. Und die sehen das eigentlich als Einheit an. Für diesen Begriff Levante wurde im Deutschen dann oft der Begriff Palästina, also wir haben dann noch Syrien eingeschoben als Begriff, ja, aber das sind westliche Gedankenkonstrukte. Die Leute dort vor Ort können damit in der Regel nichts anfangen, wenn wir sie nicht mit unserem Nationalstaatsdenken infizieren. Was da jetzt passiert ist in den letzten Jahren, aus dem israelisch-arabischen Konflikt wurde ein israelisch-palästinensischer Konflikt. Soll ich euch mal im Vergleich sagen, was da passiert ist? Das wäre wie wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg, also Deutsche, Österreicher gemeinsam, wie wenn wir gesagt hätten, was haben wir mit den Sudetendeutschen zu tun? Wir hätten die in Flüchtlingslager gesteckt. Wir Deutschen haben es dann noch einfacher, also mit mir haben die Sudetendeutschen tatsächlich nicht viel zu tun. Die haben historisch, außer den paar Jahren von Nazi-Deutschland, immer zu Österreich-Ungarn gehört. Die waren nie in einem gemeinsamen Staat mit meinen Vorfahren. Außer Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, ja? Aber davor nie. Das ist wirklich ein anderes Volk, die Sudetendeutschen. Jetzt überlegt euch, die wären gekommen als Flüchtlinge nach den Benesch-Edikten und wir hätten die in Flüchtlingslager gesteckt und gesagt, also da muss ein Recht für Rückkehr her. Genau dasselbe ist passiert. Und am Schluss wäre das ein Konflikt zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Damit haben wir Deutschen nichts zu tun, damit habt ihr Österreicher nichts zu tun. Die sollen das mal unter sich klären. Genau dasselbe ist passiert, so dass wir heute einen israelisch-palästinensischen Konflikt sehen. Genau dasselbe, sagt mir ein palästinensischer Freund, als ich ihm das mal versucht habe zu erklären, fährt er mich an und sagt, ja, ihr habt nicht so viele Flüchtlinge gehabt wie wir. Ich sage, wie bitte, wie viel hattet ihr? Sag mal 1 Million. Nimm mal die höchste. Übrigens übertrieben, es waren höchstens 800.000. Wir Deutschen hatten 12 Millionen Flüchtlinge. 3 Jahre vorher. Versteht ihr, was da passiert? Da wird eine, natürlich ist das historische Wahrheit, aber es wird was in der Darstellung verschoben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dem historisch nachgehen und fragen, was passiert da? Was wird da mit uns gemacht? Ich möchte euch noch ein paar Gedankenanstöße aus diesem ganzen Wirrwarr geben. Ich kann das heute Abend in einem Vortrag nicht auflösen. Ich möchte euch auch noch etwas Freiheit geben, dann zu sagen, da wollen wir noch mal einen Haken nachsetzen. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn nun der Kern des israelisch-palästinensischen, des bleibt mal beim israelisch-palästinensischen Konflikt, aber ihr wisst, da hat schon eine Verschiebung stattgefunden. Ja, eigentlich geht es um einen israelisch-arabischen Konflikt. Was ist der Kern des israelisch-palästinensischen Konflikts? Geht es ums Land? Ich kann euch mitnehmen. Das eine ist, ihr könnt sehen, dass es genug Land gibt. Das zweite, ihr könnt ihr sehen, ist, dass da, wo Juden heute wohnen wollen, und wenn sie sich auch in den besetzten Gebieten Land kaufen, um dort zu wohnen, die müssen das kaufen. Wenn ihr mir einen Juden zeigt, der arabisches Privatland gestohlen hat, dann ist es überhaupt kein Problem, den dort wegzubekommen. Der muss nach israelischem Recht gehen. Es geht um die Frage, dürfen Juden dort wohnen, wo sie sich etwas gekauft haben? Nicht dürfen sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Geht's um was geht's? Um Gott? Das Rückkehrrecht ist der springende Punkt. Das haben übrigens nur die Palästinenser. Selbst heute redet niemand vom Rückkehrrecht der Syrer oder Iraker oder Jesiden. Wie bitte? Oder der Sudetendeutschen, ja. Ich wollte da nichts aufrühren, meine Frau ist Tschechin, ja. Ihr Großvater saß während der Benesch-Edikte im Parlament. Also bitte, ich denke, wir sollten hier nichts verschieben. Ich wollte euch nur was sagen, damit ihr etwas versteht, was da vor sich geht und wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, bitte. Jetzt werdet mal nicht so schnell biblisch. Ich komme nachher aufs Biblische. Das ist klasse, es stimmt übrigens, vor allem wenn es der Helmut gesagt hat. Wir haben ja abgemacht, das sind uns einer Meinung heute. Ja? Ich darf nur mit euch diskutieren. Seid mal, mir geht es jetzt auch darum, dass ihr, wenn ihr nach außen geht, wenn ihr mit euren Arbeitskollegen diskutiert, um was geht es? Was? Machen wir es mal einfach. Was wollen die Israelis? Und ich meine jetzt, ihr wisst eines, wenn ihr schon mal in Israel wart, ihr wisst, wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen, ja, wo wir drei messianische Juden haben, haben wir vier Gemeinden. Also, das ist so. Das war jetzt ein Tritt in meinen eigenen Hintern, ich bin Ältester in so einer Gemeinde, ja. Also von daher, was wollen alle Israelis? Frieden würde ich jetzt mal noch nicht sagen, das kann nämlich ein theologisch geladener Begriff werden. Ich sage es mal einfacher, aber ihr seid genau richtig. Die wollen ihre Ruhe. Also die wollen nicht unbedingt einen Friedensvertrag, da gibt es schon wieder Diskussionen. Ja, Frieden, da sagen dann manche auch, das bringt erst der Messias, hör auf damit, aber wir sind uns an einem Punkt einig, alle Israelis wollen Ruhe. Das ist jetzt mal am einfachsten. Allgemein, wenn ihr jetzt fragt, wie wollt ihr die Ruhe, dann geht Bürgerkrieg los, ja? Dann verprügeln sie sich gegenseitig und sind sich alle wieder uneinig. Jetzt mal rüber gefragt, was wollen die Palästinenser? Haltet mal kurz an, ich führe euch gerade aufs Glatteis, ja? Nur, dass ihr jetzt nicht zu schnell seid. Ich muss euch nämlich eines verraten, das ist nicht ganz einfach, auch als Journalist rauszukriegen. Und wenn euch da jemand kommt, wenn ihr in Diskussionen seid mit Geschäftskollegen, die werden euch aus dem Internet, Mama Google hat das alles parat, ja, Umfrageergebnisse bringen. Und wenn ihr die Umfrageergebnisse vergleicht, die widersprechen sich. Und vor allem die Umfrageergebnisse, bei denen noch viel furchtbarer sehen, ganz anders aus, als wenn sie nachher wählen. Und das hängt damit zusammen, dass Araber ein anderes Verständnis von Wahrheit haben als wir, die wir griechisch denkend geprägt sind. Was ist für uns Wahrheit? Wahrheit im Griechischen ist Aletheia oder Aletheia, sagt ihr, das ist das Unverborgene. Deshalb reden wir auch von der nackten Wahrheit. Das wollt ihr von mir wissen als Journalist. Ihr wollt nur nicht ausgezogen werden, also dass ich über euch die nackte Wahrheit erzähle, weil das wird peinlich. Deshalb sind wir Journalisten auch in der Regel nicht beliebt von denen, über die wir schreiben. Aber die, die uns lesen, die wollen natürlich alles wissen, ja? So richtig umfassend. Versteht ihr, wenn ich jetzt über die Ichthys-Gemeinde schreiben würde, angenommen, ich würde von irgendeiner tollen Zeitung in Wien kommen und darüber schreiben, jetzt ich will über, da wollt ihr natürlich was? Ein gutes Bild abgeben. Jetzt weiß ich aber, ich bin nicht nur Journalist, ich habe auch mal Theologie studiert, dass irgendwo in der Bibel stehen soll, dass im Menschen nichts Gutes ist. Ja, und jetzt weiß ich, dass zumindest ein paar Menschen in dieser Gemeinde hier sind. Und versteht ihr, wenn ich jetzt ein objektives Bild liefern will, dann muss ich etwas von diesem Nichts Gutes auch berichten. Das wollt ihr aber nicht so arg, oder? Ja, aber versteht ihr, da fängt's an. Das macht übrigens Journalisten so zynisch, weil sie die meist belogene Spezies sind. Ich habe einen Teil meines Auftrags in Jerusalem war und ist zum Teil noch Journalisten aus seelsorgerlich zu betreuen. Und wisst ihr, was die so zynisch so hart macht, ist, dass sie praktisch überall belogen werden. Ja? Also, wir wollen die nackte Wahrheit. Wenn ich euch mal auf die semitische Seite rübernehme, und das ist übrigens jetzt eine wichtige Sache, die ich euch erkläre, im Blick auf die Migranten, die hierher kommen. Die kommen, wenn sie aus dem arabischen, aus dem hebräischen Bereich kommen, haben ein semitisches Denken und im auf Hebräisch heißt Wahrheit Emet. Hängt mit Emuna zusammen. Emuna ist Glaube, Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, im semitischen Denken ist Wahrheit etwas, das vertrauenswürdig ist. Auf Wahrheit kann man eine Beziehung aufbauen. Wahrheit ist die Voraussetzung für Liebe. Ja? Wenn ihr einem solchen Muslim begegnet und ihr fragt ihn etwas, da ist für ihn nicht die Frage, wie erzähle ich dem jetzt die nackte Wahrheit? Sondern die Frage, die ihn bewegt, ist, wie baue ich durch das, was ich erzähle, Beziehung? Und dass Beziehung wichtiger ist als die nackte Wahrheit, das ist im arabischen Denken ganz, ganz wichtig. Und wenn ich so nackte Wahrheit, enthüllte Wahrheit sage, da wisst ihr, dass an bestimmten Bereichen kann Wahrheit zum Exhibitionismus werden, kann entwürdigend sein. Und für einen Araber ist die Würde, die Ehre das Allerwichtigste. Und versteht ihr, da müsst ihr sehen, wenn er zum Beispiel hierher kommt und ihr fragt ihn etwas, dann möchte er euch ehren als Gastgeber. Und wenn er weiß, ich wünsche mir zum Beispiel eine Zwei-Staaten-Lösung für den Nahen Osten, dann wird er mir erzählen über die Zwei-Staaten-Lösung, um mich zu bestätigen, um die Beziehung zu bauen. Wisst ihr, das geht so weit, dass, und das hat mir ein Muslim erzählt, wenn ein muslimischer Mann mal aus Versehen, so, es soll ja vorkommen, dass Männer sowas machen, bei einer Freundin oder bei einer Prostituierten war, und jetzt kommt er heim und seine Frau riecht was. Frauen haben das ja manchmal so an sich, ja. Es muss ja nicht ganz so schlimm sein, aber jetzt nehmen wir mal das schlimmste Beispiel, ja. Und sie fragt ihn, warst du bei der und der, ja? Dann ist die Frage, was muss er sagen? Und was ist wichtiger? Ist die nackte Wahrheit wichtiger als was diese nackte Wahrheit mit der Ehe macht, was sie für die Kinder bedeutet, was sie für die Familie bedeutet? Oder ist dann die Beziehung, diese Familienbeziehung nicht wichtiger als die nackte Wahrheit? Entscheidet ihr? Und ihr müsst jetzt sehen, wir sprechen hier in eine Gesellschaft hinein, da gibt's keine soziale Absicherung. Da lebt der Einzelne nicht so fröhlich weiter wie in Österreich. Da kann zerbrechen, was will, er kann sich weiter selber verwirklichen. Ich meine, es ist bei euch auch nicht so leicht, ja? Versteht ihr, wo die Frage schwierig wird? Und mir ist da im Laufe der Zeit klar geworden, dass es nicht so einfach ist, dass ich sage, ja, die Moslems lügen halt immer und wir sagen immer die Wahrheit. Die können dich auch als Gast ehren. Und das ist ihnen wichtig, dich zu ehren. Wenn ich das als Hintergrund sehe, wie bekomme ich heraus, was die Palästinenser denken? Das ist ganz, ganz schwer. Ganz schwer. Ihr müsst euch zunächst mal viel Zeit nehmen. Ihr müsst die intern kennenlernen. Ihr müsst ihnen die Freiheit geben, zum Beispiel etwas Antisemitisches zu sagen, ohne dass ihr gleich explodiert. Etwa zu sagen, ja, der Islam möchte alle Ungläubigen umbringen. Ich weiß von einem Freund, von einem guten Freund von mir, der ein Scheich der Salafiten war, im Libanon, dass es tatsächlich so ist, dass die Salafis, also diese wahhabitischen Extremisten, dass die einen Ungläubigen dreimal vor die Wahl stellen, sich zu bekehren, ja oder nein, und dann bedeutet das das Messer, wenn er sich weigert. Und ich sage euch ganz klar, ich habe mein Buch darüber geschrieben, ein mir bekannter Buchhändler aus Gaza wurde 2-3 Mal aufgefordert, und das waren nicht die Hamas, das waren die Salafis, die ihn dann umgebracht haben. Aber da müsst ihr einen Muslim lang dorthin bringen, bis er euch sowas ins Gesicht sagt, wenn ihr andersgläubig seid. Jetzt, wie kriege ich raus, was die Muslime wollen, was die Palästinenser wollen? Ich sage euch eine Sache, die ich nehme, die ihr schwarz auf weiß nachprüfen könnt. Und zwar nehme ich die Charta der Hamas. Ihr wisst, wer die Hamas ist? Dieser Zweig der Palästinenser, der Muslimbruderschaft, der ägyptischen Muslimbruderschaft, die heute im Gazastreifen herrscht. 2006 gab es Wahlen, die Umfragen waren anders, aber bei den Wahlen hat die Hamas eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Das heißt, und bei über 70% Wahlbeteiligung. Das heißt, prozentual gesehen, haben die Deutschen niemals die Nationalsozialisten mit so großer Stimmenmehrheit gewählt wie die Palästinenser, die Hamas. Ich glaube, dass wir Deutschen eine Verantwortung haben für das, was im Dritten Reich gelaufen ist. Ja? Dass wir hier ganz klar nichts vermischen. Aber wenn das stimmt, dann haben die Palästinenser eine Verantwortung für das, was die Hamas sagt. Und jetzt passt auf. Warum nicht? Ich rede jetzt nicht über den Gazastreifen. Ich rede von den Wahlen 2006, als die Hamas im Gazastreifen noch nicht an der Macht war. Ich war als Journalist bei diesen Wahlen. Wir hatten mehr Wahlbeobachter bei diesen Wahlen als Wähler zum Teil. Die Wahlbeobachter haben sich gelangweilt. Haben sich gegenseitig fotografiert, ich habe die Wahlbeobachter fotografiert. Es gab bis heute, ist mir niemand bekannt, der die Legitimität dieser Wahlen anzweifelt. Das war 2007, das war nicht 2006. Die Hamas war demokratisch gewählt und hat sich als demokratisch gewählte Partei, weil man sie nicht an die Macht gelassen hat, an die Macht geputscht. Ob mir es gefällt oder nicht. Ich war bei dem Putsch dabei. Ich war danach noch, ich war im Hamas-besetzten Gazastreifen drin. Heute kann ich wegen meines Visumsstatums nicht mehr rein. Aber damals war ich drin. Ich bin gern bereit, wenn mir jemand sagen kann, hier gibt's jemand, der wie bei den amerikanischen Wahlen sagt, da wurde gemauschelt und wie auch immer gepunkt. Ich lasse mich da gern korrigieren. Ich weiß bis heute nichts. Der Herr Carter war dabei. X Wahlbeobachter aus allen möglichen Ländern. Niemand meines Wissens hat gesagt, bei den Wahlen wurde was gefälscht. Leute, das ist eine der Sachen, wo wir Europäer uns zutiefst schuldig machen. An den arabischen Völkern, weil wir sie für unmündige Drittweltländer erklären, die nicht wissen, was sie tun. Ich glaube, wir müssen lernen, diese Leute ernst zu nehmen und verantwortlich zu halten für das, was sie wählen, für das, was sie sagen. Ihr tut uns Deutschen nichts Gutes, wenn ihr meint, Hitler sei unsere Wahl. Ich weiß, ich habe einen österreichischen Freund, der hat mir immer gesagt, woran sieht man, dass wir Österreicher gescheiter sind als ihr Deutschen? Muss ich euch das jetzt erzählen? Ja, er hat gesagt, wir haben den Beethoven zum Österreicher gemacht und den Hitler zum Deutschen. Aber das gestehe ich euch zu. Ja, aber versteht ihr, hin wie her, ich halte es für wichtig, gerade Arabern gegenüber, ja bitte? Sprich laut, so dass dich alle hören. Die Korruption und das alles wurde ihnen nicht von außen aufgezwungen. Ja klar, wir Deutschen hatten auch gute Hoffnungen, dass wir einen Hitler gewählt haben. Und da gibt's x Argumente dafür. Jetzt lass mich aber sagen, was in der Hamas-Charta steht. Und das könnt ihr nachlesen auf Deutsch, wer Internetzugang hat bis heute. Die Hamas will nicht nur ein Ende der Besatzung. Die Hamas will nicht nur ein Ende des jüdischen Staates. Die Hamas will, das steht dort schwarz auf weiß, die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit. Jetzt sage ich noch was, was schwieriger wird. Ich meine, das ist nicht eine Idee, nicht eine heidnische Ideologie, die ein Adolf Hitler nach Deutschland reinbringt, wo ich dann als Christ sagen kann, das muss ich aber anders sehen. Was die Hamas dort tut, ist, sie zitiert die Hadithen. Es ist so etwas Ähnliches im islamischen Denken wie bei uns das Neue Testament. Das sind im Prinzip die Anekdoten oder die Überlieferungen des Lebens und der Aussprüche des Propheten Mohammed. Die zitiert heilige Schriften. Und es ist nicht nur die Hamas. Jetzt beim 50-jährigen Fatah-Jubiläum vor ein paar Jahren hat der Großmufti von Jerusalem, der heutige Großmufti von Jerusalem, und ihr könnt es alle in YouTube nachlesen, diese hat diese bei der Fatah, bei der säkularen Fatah, hat es unter Jubel zitiert. Ich erzähle euch, was da steht. Da steht, dass der Tag des Gerichts nicht kommen wird, bis sich die Schöpfung mit den wahrhaft Gläubigen vereint und auch die Bäume und die Steine schreien, o Gläubiger, komm hier, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und bring ihn um. Und das, was für mich das Rätselhafte an dieser Hadith ist, ist, dass es dann heißt, und es gibt einen Baum, der heißt Rarkad. Der spielt da nicht mit. Ich habe meine Assistentin, die Islamwissenschaftlerin ist, die oder war, ich habe sie nicht mehr, ja, die ist jetzt an meine Stelle getreten in Jerusalem, aber die hat Arabisch in Damaskus studiert unter anderem. Und ich habe die zum Großmufti geschickt und er hat dann glattweg behauptet, habe ich nie gesagt. Ist aber in YouTube sichtbar. Ich wollte nur wissen, welcher Baum ist das? Weil ich würde ihn gern überall pflanzen in Israel. Ja, es ist interessant, dass der Großmufti behauptet hat, dort in diesem Video, dass deshalb die Juden diesen Baum überall pflanzen. Ich habe aber nicht rausgekriegt, welcher es ist. Ich weiß es bis heute nicht. Es gibt alle möglichen Theorien. Können Sie Arabisch? Nein? Ich habe gedacht, vielleicht, ich weiß nicht. Also, wenn das jemand weiß, ich wäre brennend daran interessiert, botanisch, welcher Baum das ist. Aber jetzt, mich interessiert es einfach nur auch um der Neugierde willen, ja, weil ich diese Zusammenhänge verstehen möchte. Ich möchte euch nur sagen, hier ist eines der ganz, ganz großen Probleme. Die eine Seite möchte Ruhe, die andere Seite möchte, per Definition. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Palästinenser das so dauernd mit sich rumträgt und möchte, im täglichen Leben so fühlt. Aber das Problem ist, wenn es zum Beispiel um die Erklärung der Messerintifada der letzten Jahre ging, wenn es um die Frage geht, wie kommt es, dass 13-Jährige, die eigentlich auf der israelischen Seite leben, die vom täglichen Leben her so wenig unterdrückt sind wie jedes andere israelische Schulkind. Wie kommt es, dass die sich selbst in Gefahr bringen? Da ist dieser Faktor, dieser hat diese ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich sage hier ganz klar, ich habe keine Ahnung, wie man, das müssen islamische Theologen lösen. Ich weiß aber momentan nicht, wie man diese Hürde überwinden kann. Ich habe vor ein paar Monaten den Mohannad Khurshide aus Münster in Jerusalem erlebt. Das ist ein Islamprofessor aus Münster. Und er hat einen furchtbar sympathischen Islam gezeichnet. Ich habe gefragt, wie kommt er dahin? Ich wollte einfach nachvollziehen, wie schafft er das? Ja, bis ich festgestellt habe, der hat eine christliche Hermeneutik, eigentlich eine biblische Auslegungsmethode an den Koran angelegt, um dahin zu kommen. Da müsste man also den Islamgelehrten zeigen, ihr müsst von Christen abgucken, wie man heilige Schriften liest. Aber das kann ich den Muslimen nicht vorschreiben, das müssen die selbst machen. Jetzt wolltest du von mir Lösung wissen. Hast gefragt in deiner Mail, ja. Und damit möchte ich jetzt einfach noch am Schluss, wir können gleich noch miteinander ins Gespräch kommen, halte das fest, ich bin gleich ganz offen. Ich habe den Verdacht, dass die Menschen, die Lösungen wollen, Krieg schüren. Ich bin da drauf gekommen, weil vor ein paar Jahren auf dem Balkan oder im Blick auf den Balkankonflikt jemand bei der UNO gesagt hat, wir sollten dort Endstatusverhandlungen einführen, wir müssen auf eine Lösung zuarbeiten. Die Antwort war, lass es wie es ist, wenn du hier von einem Endstatus und von einer Lösung sprichst, bricht der Krieg wieder aus. Das Interessante ist, dass das eigentlich durchweg ein Muster ist. Wenn ihr von Leuten verlangt, jetzt einen Endstatus festzulegen, das heißt, wo Unterhändler festlegen müssen, auf Generationen hinaus, wie die Lösung auszusehen hat, dann schrecken sie zurück. Warum kommen die Europäer nicht und sagen, guckt, wie wir es gemacht haben? In Europa. Wir haben keine Lösung des Zweiten Weltkrieges. Wir haben keinen Friedensvertrag. Wir Deutschen haben keinen Friedensvertrag. Guckt rum. Wir haben keinen mit Frankreich, keinen mit Polen. Lassen wir mal Tschechien raus. Aber auch da haben wir keinen. Ja, wir haben keinen mit der Schweiz. Wir haben Landstreitigkeiten mit der Schweiz und wir haben mehr Grund, auf die Schweiz Raketen zu schießen, als die Leute aus dem Gazastreifen auf Israel. Wenn, das ist nicht zum Lachen, bei Schaffhausen, da haben uns Land weggenommen. Ja, also, ich habe jetzt noch gar nicht von den deutschen Ostgebieten gesprochen. Was wir in Europa gesagt haben, wir lassen die Grenzen jetzt, wie sie sind. Und Helmut Kohl hat es eindeutig nochmal 1990 im Rahmen der Wiedervereinigung gesagt. Ganz gleich, ob das gerecht oder ungerecht ist, ob die Russen da was hingedrückt haben, alles okay. Wir haben in Europa gesagt, wir lassen's. Und wir bauen jetzt miteinander auf dem, was wir haben, ohne politische Lösungen zu suchen, gemeinsam Europa auf. Und ich kann mir heute als Deutscher sogar in Tschechien ein Haus kaufen. In Polen weiß ich nicht so recht. Wenn ich nach Schlesien komme, wird es vielleicht problematisch. Aber dann lasse ich mir es vererben, ja, oder wie auch immer. Leute, wäre das nicht am besten, wir würden denen sagen, hört mal, irgendwie müsst ihr miteinander. Und die müssen miteinander. Haben wir nicht in Europa genug gelernt, dass nationalistische Ambitionen uns nichts als Krieg bringen? Warum schüren wir das dort und verweigern es hier? Und jetzt wollte ich was von der Bibel her. Könnte es sein, dass Gott gar keine Lösungen will? Geht mal durch, wenn er in der Bibel durchgeht. Ich mache jetzt mal so, ich nehme mal an, die meisten von euch sind Bibelleser. Also so in 1. Mose 11, Da waren die Leute ganz nah an der Lösung dran. Und ich weiß nicht, ja, die haben sich eine Stadt gebaut und einen Turm in der Stadt. Der Turm wacht über dem, dass Recht und Ordnung herrscht und dass kein Feind, ich meine, es gab damals gar nicht so viele Feinde, weil es nicht so viele Menschen außerhalb der Stadt gab. Und die hatten eine Sprache, eine Kultur. Ich weiß bis heute nicht, ob Gott das ernst meint oder ob er ironisch wird. Wenn er sagt, wenn ich da nicht was mache, dann bleibt denen nichts verwehrt. Das muss man sich mal überlegen. Gott sagt, denen ist kein Ding unmöglich. Meint er das ernst oder meint er das ironisch? Was Gott gemacht hat damals in Babylon, er geht rein und macht sie alle zu Migranten. Und dann fängt er seine Geschichte an mit einem dahergelaufenen Iraker. Und versteht er, der hatte wirklich das denkbar schlechteste Argument für eine Aufenthaltserlaubnis. Der kam nicht, ich bin vor Krieg weggelaufen. Der war reich. Und der kommt, Gott hat mir gesagt. Müsst ihr euch mal überlegen. Und ihr seid alle auf der Seite von diesem dahergelaufenen Iraker. Nennt euch sogar seine Glaubenskinder. Versteht ihr, für mich ist die Frage, ich sage es euch ganz klar, ich halte die deutsche Kanzlerin für nicht so mächtig, dass sie eine Völkerwanderung auslösen kann. Und das war die Frau Merkel nicht. Wenn ich in die Bibel reingucke, dann sagt einer, hallo, ich bin derjenige, der die Völker wandern lässt. Wollt ihr ein Beispiel haben? In Amos 9, es ist glaube ich im Vers 7, da sagt Gott, ich bin derjenige, der euch Israeliten aus Ägypten hochgebracht hat nach Kanaan. Und ihr müsst mal überlegen, was das für die Kanaaniter bedeutet hat. Das war nicht plötzlich eine Million, wenn die Zahlen stimmen, die wir in der Bibel haben. Ja? Und damals waren das noch weit weniger als 80 Millionen jetzt in Deutschland. Ich nehme mal Deutschland, um hier nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Ja? Das waren nicht eine Million und dann waren nur 80 Millionen und sagen, okay, die müssen wir jetzt integrieren. Wir haben in den letzten Jahren in Israel, in den letzten 20 Jahren, haben wir ein Viertel der Bevölkerung integriert. Und wir haben zurzeit Vollbeschäftigung in Israel. Und eine der stärksten Währungen weltweit. Der Euro ist im Eimer, im Gegensatz zum Schekel. Das merkt ihr, wenn ihr reisen wollt. Ja? Das geht, sowas zu integrieren. Israel ist Modellbeispiel. Aber ihr wollt ja nur Konflikt sein. Okay. Also, aber überlegt mal, was da bei den Kanaanitern los war. Da stehen plötzlich 3 Millionen da. Die waren wahrscheinlich mehr als damals im Land gewohnt haben. Und Gott sagt, hallo, ich habe die euch gebracht. Dass die Kanaaniter sich etwas geärgert haben, verstehe ich vollkommen. Dann macht Gott aber noch weiter. Er sagt, ich habe euch da aus Ägypten hochgebracht, genauso wie die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir. Und wenn ihr die Geschichte von Israel anguckt, die hatten vor allem Probleme mit den Philistern und mit den Aramäern, mit den Syrern. Lest euch die Bibel durch, ja? Sage ich, Herr, hast du irgendwo Lust am Konflikt? Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte die Philister zum Beispiel durch den Suezkanal runtersegeln lassen nach Madagaskar, hätte sie dorthin gesetzt, wir hätten bis heute keinen Nahostkonflikt. Und warum hat er die Syrer nicht lassen, wo sie sind? Was will Gott damit? Könnte es sein, dass Gott an manchen Stellen Konflikte macht? Dass er sie provoziert? Weil er gar keine Lösungen will, sondern weil er sehen will, wie wir uns im Konflikt bewähren? Versteht ihr, für mich ist, je länger ich mich in die Bibel hineinarbeite, desto weniger die Frage, wie löse ich Konflikte? Sondern die Frage, Herr, was willst du jetzt mit diesem Konflikt? Und nochmal, das fängt mit, lassen wir mal Ehe raus, ja. Das, also jede Ehe ist wahrscheinlich ein gemanagter Konflikt und die guten Ehen sind halt gut gemanagte Konflikte. Aber, ihr müsst ja nicht gleich Konflikt meinen, dass man mit dem Wellholz aufeinander losgeht, sondern das sind ja einfach Interessenkonflikte, unterschiedliche Denkweise. Ja, streichel deinen Mann, das ist gut. Versteht ihr, aber jetzt denkt mal nach. Und das ist doch in jeder Gesellschaft so, in jeder Gemeinde so. Was will Gott damit? Ich habe vorhin die Stelle nochmal nachgeguckt, in 1. Timotheus 2. Da heißt, dass wir für alle Menschen beten sollen, am meisten aber für diejenigen, er sagt dann Könige und solche, die in Autorität sind. Warum? Dass sie alle Konflikte lösen, dass sie biblische Prophetie erfüllen? Steht dort nicht. Er soll darum beten, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen. Ja oder nein? Ich denke, das ist ein Punkt. Und das dürfte auch für uns in Israel beten. Und das beten wir in Israel für uns und für euch. Jetzt kommt aber ein anderer Aspekt dazu. Und damit komme ich zum Schluss, aber das ist auch nochmal so ein Denkanstoß. Ich habe vor einiger Zeit, vor etwas mehr als einem Jahr, eine Bibelarbeit gehört. Und zwar von einem Inder. Der kam aus Singapur. Und hat uns eine Bibelarbeit über die Endzeit gehalten. Das war für mich faszinierend. Also es war für uns Theologen mal wieder beschämend. Also Endzeit ohne Amerika, ohne Russland, ohne Europa. Eigentlich nicht denkbar, oder? Er hat gesagt, Leute, guckt rein in den Text. Das eigentliche Szenario, er stand da in Jerusalem und er hat gesagt, der Messias kommt von Osten, ihr dürft euch nicht nach Westen wenden, ihr müsst euch nach Osten wenden. Und dann sagt er, und da gibt's ein goldenes Dreieck. Das ist Jerusalem, Papua-Neuguinea und Japan. Jetzt lacht ihr so schnell, dann haben wir gesagt, oh, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er, schon der König Salomo hat's vorgezeichnet. Und dann zeigt uns dieser Mann anhand der Viecher, die der König Salomo auf seinen Schiffen gebracht hat aus Ophir, dass Ophir in Papua-Neuguinea liegt. Er sagt, die Tiere gibt's gar nicht woanders. Nicht auf der arabischen Halbinsel, nicht in Afrika. Was er da eingeschleppt hat. Pfauen zum Beispiel. Und die Zeit stimmt. Und dann sagt er, in diesem Dreieck lebt heute die Hälfte der Menschheit. Und der Messias, sagt er, kommt von Osten her und er bereitet sich den Weg von Osten. Das Evangelium ist nach Westen rausgegangen. Interessanterweise hat Paulus nur in Richtung Westen gedacht, bis an Ende der Welt, das war für ihn Spanien. Ja? Und dann hat sich mit dem Kolumbus, diesem Spanier, irgendwie das Ende der Welt etwas erweitert und deshalb war im letzten Jahrhundert Amerika die christliche Nation. Aber das Evangelium läuft weiter und die großen atemberaubenden, großen Erweckungen heute finden in China statt und in Indien. Ich war 2008 in Indien, habe gedacht natürlich, Gott hat mich dorthin gebracht, weil ich so, also jetzt, die brauchen mal eine ordentliche biblische Lehre, ja, und bis ich geschnallt habe, dass Gott mir was zeigen möchte. Und da war ich einen Abend dort, da sagt der Bischof zu mir, Johannes, wir machen heute einen Israel-Abend, es tut mir leid. Die Verfolgung durch die Hindus ist so groß. Bei uns sind gerade 50.000 Menschen in die Dschungel geflohen. Und Dschungel bedeutet dort, da gibt's Tiger, ja, und die fressen Menschen. Mein Fahrer, mit dem ich unterwegs war, der ist zum Glauben gekommen, weil ihn ein Tiger vom Motorrad geholt hat. Ich sagte, die hatten dort Storys, das war absolut affig, ja. Das war, und dann sind gerade 50.000 Menschen in die Dschungel geflohen vor den Muslimen. Und dann komme ich da rein und der Bischof entschuldigt sich, es wird nur eine kleine Gruppe sein. Dann komme ich da in den Raum rein, 1.500 Menschen. Da, wisst ihr, was mir da plötzlich klar geworden ist, so wie ein Schlag auf den Hirn? Wir Unterpigmentierten. Ich weiß ja nicht, wie man das noch politisch korrekt sagen darf, ja. Also die so blass sind, ja. Wir werden mal eine Minderheit im Himmel sein. Bei uns kommen in letzter Zeit so kleine Reisegruppen aus China an, 3000 Leute. Und die Israelis machen nur die Augen auf und die Chinesen sagen, ja, steht in der Bibel. Ist verrückt. Ihr meint, wenn ihr da mit 120 antaucht, seid ihr viele, ja. Komm mal mit 3000. Da bleibt einem die Luft weg, ja. Ich war dort im Dschungel und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das erzähle ich euch noch zum Abschluss, ja. Bei den Indern dort. Wir sind dort am Schluss mit Pferden hin, weil der Jeep nicht mehr ging, ja. Und es war in der Regenzeit und durch die Reisfelder und wir saßen da auf den Pferden. Der eine hat noch gefilmt, wie wir da reingeschlittert sind in den Fluss, ja. Und dann mein Sundar, der vom Tiger da, ja, der war so doppelte Masse wie ich. Und er sagt, guck mal, da hatte ich ein Problem mit meinem Pferd. Und dann habe ich gesagt, nee, das Pferd hat ein Problem mit dir gehabt. Wenn aber, ich meine, wie sagt mir jemanden, dass er 2 Zentner wiegt? Aber ist okay, ja. Also das war herrlich, wie wir da rumgeschlittert sind. Und dann kommen wir in so eine Lehmkirche rein. Und das Problem war, ich wusste nicht, was ich den Leuten erzählen soll. Verstehen die mich? Ja, das war wirklich wie so in Steinzeit hinein. Ja, und wenn die Ja machen, dann machen sie nicht so. War schon mal jemand in Indien? Haben wir Inder hier? Wie sagen die Ja? Die machen so. Ja, gell, so. So, ja, ja. Und dann versteht er, dann frage ich, ist das, was ihr jetzt hören wollt, versteht ihr mich? Und da sitzen ein paar hundert Leute, machen so. Ja, das war für mich, ja, das auf Schwäbisch bedeutet sowas anders, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lass die mal Fragen stellen. Und da war die erste Frage, die sie mir gestellt haben, ob ich wisse, woher die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind. Das müsst ihr wissen, ich bin Journalist, ja. Und ich weiß, man muss den Zuhörern liefern, was sie hören wollen. Und ich denke, ein Inder fragt, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich sage dann, das waren Inder natürlich. Und es waren jetzt keine Charismatiker, das waren strikte Lutheraner in dieser Gemeinde, ja. Aber Inder eben, ja. Und die haben mich alle angebrüllt. Die haben so die Hände hochgeworfen, haben Halleluja geschrien, ja. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich habe bis dahin nicht gewusst, dass das Inder war, auch wenn ich das gesagt habe, ja. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht waren es auch Iraker oder Iraner. Da guckt mich der Bischof an, der hat in Deutschland studiert, daher kennen wir uns, ja, guckt mich so an und sagt, red mal weiter, das übersetze ich nicht. Und so, ja, dann kommt die zweite Frage. Dann kam die zweite Frage und die war, ob die Leute in Israel wissen, dass hier im Dschungel Tausende von Christen täglich für Israel beten. Das war die zweithärteste Frage. Ich habe denen gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich werde es ihnen sagen. Da brüllen wieder alle Halleluja. Die härteste Frage kam am Schluss. Da kam ein alter Mann auf mich zu. Und er hat mich gefragt, warum habt ihr eigentlich so lange gebraucht, um uns die Sache mit der Bibel hierher in den Dschungel zu bringen? Und da habe ich keine Antwort drauf gewusst. Meine Großtante war Missionarin in Indien. Aber warum brauchen wir heute so lange? Und wisst ihr, für mich ist die große Frage, der Messias bereitet sich seinen Weg von Osten her. Und es kommt wie eine geistliche Walze auf Jerusalem zu, aber da gibt's natürlich Widerstand. Und wir haben auf der einen Seite zurzeit einen furchtbaren Weltkrieg um Israel herum. Auf der anderen Seite gibt es da eine atemberaubende Erweckung. Ich kenne solche Leute persönlich. Ihr lieben Leute, der Islam ist zurzeit in einer ganz tiefen Krise. Und Gott hat diese Menschen vorbereitet. Und jetzt spekuliere ich. Vielleicht hat sich Gott gesagt, gehen die Missionare nicht aufs Missionsfeld, sondern sitzen hier rum. Bring ich das Missionsfeld zu den Missionaren. Könnte das sein? Da kommen Leute, die hatten noch nie die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Die hatten noch nie die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Und sie haben eine hässliche, grässliche Fratze des Islam erlebt. Ich kenne persönlich Muslime, für die ist in den letzten Jahren ganz viel zusammengebrochen. Weil ihr lieben Geschwister, das sind Menschen, die haben was in sich von dem, was Gott in sie hineingehaucht hat. Und die wissen, dass das, was wir aus Irak, aus Nordafrika, vom Islamischen Staat und anderen, was wir dort sehen, dass das menschenverachtend ist. Und ja, die haben geglaubt, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Und dann sehen sie die abgeschnittenen Köpfe. Wisst ihr, was in denen zusammenbricht? Und jetzt kommen sie. Was die Kirchen hier sagen, ist, man darf die nicht missionieren. Und die anderen wehren sie ab. Ich möchte euch bitten, macht die Arme auf. Und vielleicht sagt dann der eine oder andere, aber wir haben doch Afrikaner hier. Ich kann mir vorstellen, dass Gott Humor hat. Und dass er sagt, ja, die Deutschen und Österreicher, ich weiß bei den Österreichern nicht, aber die Deutschen sind so verklemmt, die trauen sich nicht mehr, diesen dahergelaufenen Irakern das Evangelium zu sagen. Sagt sich Gott vielleicht, ich liefere euch die Missionare kostenlos dazu. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch Mut machen, dass wir miteinander die Bibel so lesen, dass wir sie aus Gottes Sicht lesen, nicht nur aus unserer Sicht und die Bibel missbrauchen für das, was uns wichtig ist, um unseren Turm zu bauen.